SWR 2 Forum.
Morgen Nacht wirst du zum Täter. Lassen sich Verbrechen vorhersagen? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Eine Computersoftware, die weiß, wann ein Verbrechen geschehen wird und wer es begeht. Die also die Täter aufspürt, wenn sie noch gar keine sind. Ist das vorstellbar? Was nach Science Fiction klingt, ist kein Zukunftsversprechen mehr. Das Zauberwort heißt Predictive Policing, übersetzt etwa vorausschauende Polizeiarbeit. Immer mehr Polizeibehörden setzen auf intelligente Datenprogramme, die Precops oder Scala heißen und mittels Algorithmen Wahrscheinlichkeitsszenarien erstellen, für zu erwartende Straftaten, den Zeitpunkt, Ort und mitunter vielleicht sogar ihren Täter. Wie berechtigt sind die Hoffnungen in computergestützte Kriminalitätsvorhersagen? Wie verändert sich unser Bild von Kriminalität, wenn Ermittler immer früher eingreifen dürfen? Und wie groß ist die Verlockung, unbegrenzt Daten auszuwerten, die wir ja alle tagtäglich im Netz hinterlassen? Darüber sprechen wir in diesem SWR2-Forum. Meine Gäste, Dr. Jens Helterlein ist Soziologe an der Universität Freiburg und forscht dort zum Thema Sicherheitstechnologien. Dirk Peglow ist stellvertretender Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter und Vorsitzender des BDK in Hessen. Und ich begrüße den Filmemacher Matthias Heder. Seine 90-Minuten-Dokumentation Pre-Crime lief vergangenes Jahr im Kino, hat dort für viel Aufsehen gesorgt und ist in diesem Monat in der Arte-Mediathek zu sehen. Herr Heder, Sie haben für die ARD von Chicago über London bis München zum Thema Predictive Policing recherchiert. Welche Erkenntnis stand am Ende? Stehen wir vor einem Quantensprung in der Verbrechensbekämpfung?
Also das möchte ich bezweifeln. Wenn man sich die Ergebnisse der Untersuchungen anguckt, die von der RAND Corporation in den USA oder von dem Max-Planck-Institut hier in Freiburg gemacht worden sind, dann zeigt sich doch eigentlich ziemlich deutlich, dass diese Programme eben nicht dazu führen, dass Fallzahlen auffällig zurückgehen. Wobei man unterscheiden muss, es gibt zwei Ansätze, darüber können wir ja später gar noch sprechen, aber das eine ist eben eine Software, die personengestützt ist. Eine Software, die darauf abzielt, Individuen zu markieren und sie mit einem Punktesystem zu versehen. Und entsprechend diesem Punktesystem wird das Risiko eingeschätzt, dass diese Menschen entweder selber zum Täter werden oder Opfer einer Gewalttat werden. Das ist der Ansatz in Chicago. Und dann gibt es eben diese Raumprogramme, die darauf abzielen, Einbruchsdiebstahl zu verhindern. Das sind so die beiden Kategorien, über die wir hier reden.
Waren Sie denn bei der Arbeit am Film mehr fasziniert von den neuen Möglichkeiten oder hat das Bauchkrummeln am Ende vielleicht doch überwogen, was die Maschinen denn schon so alles können?
Ja, also man muss das ja natürlich in dem Kontext eigentlich sehen, in dem wir uns bewegen. Und Tatsache ist, vor dem Hintergrund dieser Unmengen von Daten, die über uns überall anfallen, also wir basteln eigentlich an einer Überwachungsökonomie und an dem Netzdurchsetzungsgesetz beispielsweise können Sie erkennen, wie wir eine Architektur der Zensur schaffen. Und also als wir fertig waren mit dem Film, waren wir eigentlich ziemlich bedient im Hinblick darauf, wie hoffnungsvoll kann man eigentlich umgehen mit dem, was wir als liberale Demokratie verstehen, wenn man sich auf der anderen Seite anschaut, was da auf uns zukommt in Form von Vorhersagen, nicht nur kriminaltechnisch, sondern Vorhersagen, was denkst du, was tust du, was kaufst du, wo wirst du morgen sein? Also all diese Dinge spielen da ja mit rein und das ist schon keine sehr erfreuliche Aussicht.
Herr Peglow, Verbrechen verhindern, noch bevor sie passieren, das klingt ja erstmal ziemlich großartig. Und Kommissar Algorithmus soll es dann also richten. Ist der Computer der bessere Polizist?
Nein, der Computer unterstützt Polizeiarbeit. Der Computer fokussiert Polizeiarbeit. Am Ende des Tages brauchen wir Ermittlerinnen und Ermittler, die immer noch so, wie es vor 30 Jahren oder länger schon Sitte war, mit kriminalistischem Sachverstand Straftaten aufklären und Täter überführen. Das kann uns die Technik nicht gänzlich abnehmen.
Also Sie vertreten die Kriminalbeamten in Deutschland und die sind derzeit eben noch aus Fleisch und Blut und Sie haben also nicht Sorge, dass die irgendwann mal überflüssig werden, weil Maschinen und Analyseprogrammen ihnen die Arbeit abnehmen.
Nein, also ich denke, das, was wir unter künstlicher Intelligenz verstehen und was wir an Anwendungen möglicherweise nutzen, derzeit oder in Zukunft, kann allenfalls ermittlungsunterstützend und kräftestrukturierend sein. Das heißt, ich kann durch die Nutzung von Datenbanken im Grunde genommen eine Kräftesteuerung, einen Kräfteansatz, also wie viel Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte schicke ich in welchen kriminalgeografischen Raum und wie setze ich sie in welcher Form ein, also taktisch und auch rein äußerlich, nämlich zivile Kräfte, nämlich uniformierte Kräfte. Dabei können uns EDV-gestützte Anwendungen helfen. Allerdings brauchen wir am Ende des Tages Fleisch und Blut vor Ort, um im Grunde genommen dann auch unsere Arbeit zu tun.
Was meint der Soziologe Dr. Jens Helterlein in Freiburg? Big Data soll helfen, künftig Verbrecher aus dem Verkehr zu ziehen, bevor sie zuschlagen. Wird das irgendwann Realität oder reden wir nur von einer schönen Utopie?
Ja, man muss zunächst mal sagen, dass die Ansätze und die Programme, die in Deutschland bis jetzt getestet werden oder wurden und in Bayern auch schon eingesetzt werden seit einigen Jahren, das hat auf jeden Fall nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und ob das als Big Data zu bezeichnen ist, da wäre ich auch sehr vorsichtig. Das sind in aller Regel Automatisierungen, computerunterstützte Prozesse von Abläufen, von Überlegungen, die in der Polizeiarbeit eigentlich schon immer gemacht wurden. Also da wird auf Basis von kriminologischen Theorien und Annahmen, die es schon gibt, die etabliert sind, und dann in Verbindung mit der Analyse von Daten, die die Polizei ohnehin erhebt, also zum Beispiel zu Einbrüchen, die in der Vergangenheit passiert sind, werden dann Wahrscheinlichkeitsaussagen erstellt, statistische. Mhm. Das sind im Prinzip Prozesse, die die Polizei eigentlich schon immer macht, aber natürlich ab einer gewissen Menge an Daten und einem gewissen Zeitraum, den man dort in Betracht ziehen will, ist das, sage ich mal so, durch Kopfrechnen nicht mehr so einfach möglich. Und das wird dann durch Softwaren unterstützt. Was wir jetzt zum Beispiel auch in dem Film Pre-Crime ja sehen konnten, was dort in den USA passiert, das ist tendenziell schon wieder ein bisschen was anderes.
Lassen Sie uns darüber aber dennoch reden. Wir reden über den Traum von der absoluten Sicherheit und wie Sicherheitsbehörden versuchen, diesen Traum mit Hilfe von neuen Methoden, eben mit Predictive Policing, wahr werden zu lassen. Die USA, Herr Heder, machen es seit Jahren vor. Sie haben in Ihrem Film einen jungen Mann in Chicago getroffen, der erzählt, wie eines Tages zwei Polizisten vor seiner Tür stehen und ihm zu verstehen geben, dass er ab sofort sein Verhalten ändern solle. Ansonsten sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass er bald straffällig werde. Robert McDaniel, so heißt der junge Schwarze, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht, weil er natürlich auch weiß, dass er nichts angestellt hat, außer vielleicht mal ein bisschen Glücksspiel, ein bisschen Kiffen, wie viele seiner Kumpels auch. Und jetzt steht er plötzlich unter strenger Polizeibeobachtung. Was ist das für eine unglaubliche Geschichte?
Also Hintergrund dieser Geschichte ist, dass Robert einen Freund hatte und die beiden sind seit ihrer frühen Kindheit, hängen die eigentlich zusammen aus. Und wenn sie schwarz sind und in Austin, Chicago leben, dann werden sie, das beginnt mit ungefähr 7, 8, 9 Jahren, mehr oder weniger regelmäßig Kontakt mit der Polizei haben. Und diese Kontakte werden protokolliert. Und insofern waren diese beiden Namen miteinander verbunden. Ja, eben wegen dieser kleinen kriminellen Dinge wie eben Kiffen oder Ähnliches oder öffentlich trinken. Dann wurde sein Freund erschossen. Und vor dem Hintergrund dieser Liste, die Chicagoer Polizei angelegt hat, rutschte er plötzlich von der Kategorie von 0 bis 500 Punkte, das ist die Punktzahl, die genannt wird, mit 500 Punkten sind sie verloren, rutschte er plötzlich auf ein Scoring von 350. Und wenn sie ein Scoring von 350 haben, dann kriegen sie automatisch Besuch von der Polizei, beziehungsweise ein Polizeibeamter und ein Sozialarbeiter. Und sie werden zu Hause aufgesucht. Man setzt sich hin und erklärt ihnen, wir haben eine Liste. Diese Liste ist von einem Computer erstellt. Dieser Computer sagt uns, dass du mit der Wahrscheinlichkeit XY straffällig werden wirst. Deshalb weisen wir dich darauf hin, ändere dein Verhalten. Wenn nicht, wirst du, weil wir dich ja verwarnt haben, umso stärker bestraft werden, solltest du straffällig werden.
Was ist die Grundlage für die Bewertung? Also das sind ja Daten aus Überwachungskameras, Bodycams, aber eben auch aus sozialen Medien. Riesige Datenbanken, die ganz legal von Unternehmen wie Google oder Facebook verkauft werden und auf die die Polizei Zugriff hat. Herr Peglow, das alles ist in den USA erlaubt.
Ja, bei uns nicht. Ich würde sogar sagen, Gott sei Dank nicht. Wir haben es vorhin schon mal angeklungen. Wir haben hier in Deutschland bei allem, was wir tun, einen tatbezogenen Ansatz und keinen täterbezogenen Ansatz.
Wir reden gleich über Deutschland, aber in den USA ist all das möglich.
Ja, Ich halte das so, wie es dort auch in dem Film Pre-Crime geschildert wird, für fragwürdig, zumal es hier ja um Kontaktpersonen von Menschen geht, die straffällig geworden sind oder Opfer einer Straftat wurden. Insofern halte ich das für sehr bedenklich vor dem Hintergrund dessen, dass wir natürlich dann die Rechtsstaatlichkeit aus meiner Sicht ein Stück verlassen. Insofern würde ich das, was in den USA durchgeführt wird, was in dem Film ja auch sehr deutlich gezeigt wird, aus meiner Sicht, aus kriminalpolizeilicher Sicht, nicht befürworten.
Das Beispiel Robert McDaniel, Herr Helterlein, zeigt ja zweierlei. Erstens also die Praxis der Behörden, die zunehmend auf die Auswertung von persönlichen Daten setzen. Zweitens, dass der Versuch, anhand von Algorithmen in die Köpfe der Menschen hineinzugucken, offenbar aber auch Grenzen hat.
Ja, also was glaube ich das Neue ist an diesen Heatlist, wird das genannt in Chicago, was dort angewendet wird, ist glaube ich, dass eine sehr große Masse an Menschen, ein gewisser Teil der Bevölkerung, durch so einen maschinellen Mechanismus, Algorithmus durchläuft und dann eine Score verpasst bekommt. Und anhand dieser Score können dann Ranglisten von Risiko erstellt werden und die Personen, die dort eben als besonders risikohaft oder risikobelastet definiert werden, die kann man dann mit polizeilichen Maßnahmen angehen. Aber was dort auch passiert in Chicago, das ist sozusagen in erster Linie, dass eine bereits etablierte, in dem Fall eigentlich soziologische Theorie über Netzwerke verwendet wird, um etwas zu berechnen. Also die Idee, dass Menschen, wenn sie in bestimmten sozialen Netzwerken unterwegs sind, in ihrem Verhalten auch wiederum durch diese Netzwerke beeinflusst werden. Das ist sozusagen nichts, was der Computer jetzt irgendwie sich ausgedacht hat oder bestimmt. Das ist eine kriminologische Theorie. Und wenn man das jetzt erstmal so in dem Fall sich jetzt anguckt, dass wenn dessen bester Freund Opfer von einem Gewaltverbrechen geworden ist, liegt natürlich der Annahme erstmal durchaus nahe, dass er auch irgendwie in diesen Kreisen möglicherweise unterwegs ist, bestimmte Personen kennt und möglicherweise auch zu einem Opfer werden kann vor einer Gewalttat. Das ist sozusagen nicht zu überraschen. Das Neue ist, dass genau er da jetzt in den Blick kommen konnte und auch noch tausende von anderen Leuten eine Risikoscore verpasst bekommen. Das wäre natürlich ohne die Computer nicht möglich. Ja.
Morgen Nacht wirst du zum Täter. Lassen sich Verbrechen vorhersagen? Das ist die Frage heute im SWR2-Forum. Herr Pelo, Sie haben ja eben schon gesagt, Sie finden das nicht gut, was in Amerika und übrigens auch anderswo, nicht? Also auch in Europa, in London beispielsweise, was da passiert. Aber wer natürlich eine höchstmögliche Sicherheit will, muss auch alles wissen, was in den Köpfen der Menschen geschieht. Und da sagen ja die Wissenschaftler, jeder Mensch kann aus dem Nichts zum Täter, zum Mörder werden. Und das, gerade das stellt Kriminalbeamte wie Psychologen ja regelmäßig vor Rätsel. Sind da Algorithmen eine zusätzliche Erkenntnisquelle, vielleicht sogar die bessere, eben weil sie Zusammenhänge sehen, die wir spontan nicht sehen können?
Also ich habe grundsätzlich Schwierigkeiten mit Algorithmen, die wir nicht kennen, die wir nicht verstehen in ihrer Systematik. Also meines Wissens, und da bin ich relativ sicher, sind alle Systeme, die wir in Deutschland anwenden, so, dass wir sehr wohl wissen, wie diese Algorithmen, die hinterlegt sind, funktionieren. Ich denke, das ist eine schwierige Sache. Wir sind in Deutschland in unserer Arbeit sehr stark daran orientiert, dass wir Verdachtsgründe haben müssen, dass wir, wenn wir Personen in den polizeilichen Fokus nehmen, dass dann doch Erkenntnisse dahingehend vorliegen müssen, dass diese Personen tatsächlich Straftaten begehen werden. Also wenn wir im Bereich der Gefahrenabwehr sind, wenn wir im Bereich der Strafverfolgung sind, dann brauchen wir Verdachtsgründe. Das heißt, wir müssen tatsächliche Anhaltspunkte, Erfahrungswerte anführen können, die auch belegbar sein müssen, um tatsächlich Personen in den Fokus polizeilicher oder der Strafverfolgungsbehörden zu bringen. Also insofern, polizeiliche Arbeit funktioniert zumindest aus unserer Sicht anders in der Form, dass ich eben tatsächlich Anhaltspunkte dafür haben muss, dass Personen Straftaten begehen werden oder dabei sind. Und dann sind wir im Bereich der täterorientierten Ermittlung. Dann sind wir schon wieder einen ganzen Schritt weiter in der Verdachtsschöpfung, dann haben wir natürlich den ganzen Kanon polizeilicher Maßnahmen, der uns dann zur Verfügung steht. Aber vorher muss eben, und das ist eben die Rechtsstaatlichkeit, die bei uns Gott sei Dank vor allem steht, muss eben auch dann ein Verdachtsgrund da sein. Und wir müssen einigermaßen identifizieren können, worum geht's hier eigentlich? Was glauben wir, was diese Person für Straftaten begeht? Und nicht alleine die Tatsache, dass sie mit Menschen, von denen wir wissen, dass sie Straftaten begehen, zusammen ist. Das reicht bei uns zumindest noch nicht aus.
Herr Hede, das, was wir da aus Amerika hören, was Sie schildern, klingt ja nach dem Film Minority Report von Steven Spielberg, der jagt Tom Cruise, künftige Verbrecher. Seine Informationen hat er aus Datenanalysen und dank hellseherischer Wesen namens Precox, die ihm den Blick in die Glaskugel erlauben. Jetzt sehen wir, dass Predictive Policing weltweit ja sowas wie ein Trend ist. Überall wird getestet. In den USA werden Menschen schon seit Jahren gezielt auf Verhaltensmuster überwacht. Welches gesellschaftliche Bedürfnis haben Sie gespürt bei Ihrer Recherche? Wer will das?
Der Bürger möchte natürlich Sicherheit. Das kann ich auch verstehen. Aber es existiert etwas, das heißt einfach Lebensrisiko. Dem können Sie nicht ausweichen. Sie können vom Auto überfahren werden, Sie können erschossen werden. Das gehört zu unserem Leben dazu. Also die Agenda, wir müssen unsere Methoden immer weiter verfeinern, um die Sicherheitsmöglichkeit zu erhöhen und den Schutz der Bürger zu erhöhen. Wenn wir uns das erkaufen durch Programme, wie wir sie jetzt eben beschrieben haben, dann ist das auch zivilisatorisch ein vollkommen verkehrter Weg. Weil das eine, was wir machen, ist, die alte klassische Polizeiarbeit verwandelt sich in geheimdienstliche Tätigkeit im Inneren. Das ist das eine, weil sie müssen immer mehr Daten erheben, also müssen sie immer mehr über diese Leute wissen. Ja, und das andere ist eben, dass Computer Listen erstellen. Verstehen Sie, dass ein Name auf einer Liste auftaucht. Das finde ich so ungeheuerlich. Und das entspricht mit Sicherheit nicht dem Bedürfnis des einzelnen Bürgers. Ja, aber wir sitzen in dieser Falle und wir kommen da auch nicht mehr raus. Denn wir dürfen auch eins nicht vergessen. Im Kontext des neoliberalen Staates ist die Reduzierung von Personalkosten wichtig. Das heißt, wir sehen überall, wie Polizeikräfte abgebaut worden sind über die Jahre. Und jetzt verkauft man uns Programme, die sagt, wir schützen oder wir stellen trotzdem Sicherheit her, indem wir mit diesen Programmen arbeiten. Die Wahrheit ist aber, was neulich durch die Zeitung ging, Verhinderung eines Terroranschlages, ist durch alte klassische Polizei- bzw. Geheimdiensttätigkeit erfolgt und nicht durch irgendwelche Programme. Diese Programme, unter denen jemand wie Robert McDaniels leidet, sind schlicht und ergreifend Repressionsprogramme, nichts anderes.
So, und wie ist das denn jetzt in Deutschland, Herr Peglow? Da wird ja auch immer mehr auf Algorithmen gesetzt. Ein Programm wird ganz unspektakulär in Oberhausen entwickelt. Der Hersteller hat es in lustiger Anlehnung an Spielbergs Precox genannt. Das steht für Pre-Crime Observation System und kommt etwa in Bayern seit einigen Jahren zum Einsatz. In Baden-Württemberg durchläuft es gerade eine zweite Testphase. Ein anderes Programm heißt Scala, wird in Nordrhein-Westfalen verwendet. Jetzt hat die Polizei ja schon immer Daten genutzt und ausgewertet. Auch ein Kommissar Maigret hat das schon gemacht auf belgisch Bierdeckeln. Was machen denn jetzt diese neuen Softwareprogramme anders, mit denen Sie jetzt zum Beispiel in Hessen arbeiten? Können Sie uns das mal konkret erzählen, wie sowas funktioniert?
Also das ist im Grunde genommen relativ schnell entzaubert. Das ist auch das, was mich sehr wundert, dass in der Öffentlichkeit, wenn solche Sachen diskutiert werden, immer so ein bisschen so die Diskussion in Richtung Glaskugel geht. Genau das ist es eben nicht. Das, was wir machen, ist eigentlich klassische kriminalpolizeiliche Arbeit. Das, was wir früher gemacht haben, indem wir eben 10 Einbruchstatorte hatten und haben diese 10 Vorgänge nebeneinander gelegt und haben versucht, Gesetzmäßigkeiten festzustellen anhand etwa des Diebesgutes, anhand des Modus operandi, das heißt, wie ist ein Täter in ein Objekt eingedrungen, was hat er genutzt, hat er gehebelt, hat er Fensterbohrer benutzt, hat er irgendwelche Alarmeinrichtungen durch Einbringung von irgendwelchen Substanzen ausgeschaltet und dergleichen mehr. Wo liegen die Objekte? Liegen sie an Autobahnen, an öffentlichen Verkehrsmitteln, Haltestellen und dergleichen mehr? Das ist das, was wir früher gemacht haben, indem wir eben einfach mit einer Strichliste 10 Vorgänge nebeneinander gelegt haben und haben versucht, eben Parallelen festzustellen. So, und das Ganze beruht auf einer alten kriminologischen Weisheit, dass eben im Grunde genommen die Wahrscheinlichkeit, dass Täter, die erfolgreich waren, innerhalb eines gewissen Zeitraumes wieder an den Tatort zurückkehren, um dort oder in dessen Nähe eine weitere Tat, eine gleichgelagerte Tat zu begehen, wird dann verknüpft. Und dann versuchen wir eigentlich nichts anderes, als dass wir diese Taten, die also angezeigt werden, eingeben, dass wir diese visualisieren über eine Art Karten, über eine Karte, dass wir die Taten an sich in der Tiefe analysieren, das heißt im Hinblick auf die Beute, auf das Tatobjekt, auf möglicherweise den Modus operandi und dann eben Brennpunkte bestimmen. Das heißt, wir stellen fest, wo sind Taten passiert, wo gibt es eine Mehrung von Taten und wenn wir das feststellen und das geht eben unter Zuhilfenahme dieser IT-Anwendungen eben sehr schnell, es dauert eben nicht mehr so lang wie früher, als wir dann 10 Anzeigen nebeneinander gelegt haben. Und dann haben wir eben hierdurch eine Möglichkeit, Kräfte zu steuern, die wir dann in diesen Raum, den wir erkannt haben, den Hotspot, kann man gerne so sagen, in den wir dann Kräfte reinschicken, um dort eben Vorkehrungen zu treffen, dass möglicherweise weitere Taten nicht begangen werden. Mhm. Das ist im Prinzip alles, was wir tun. In Nordrhein-Westfalen läuft es ein wenig anders. Da wird eine Prognose erstellt für einen bestimmten Raum, für bestimmte Wohnquartiere, die dann, glaube ich, 7 Tage Gültigkeit hat, die dann aktualisiert wird. Also es gibt unterschiedliche Ansätze, aber unterm Strich haben wir hier in Deutschland Systeme, die im Grunde genommen die vorliegenden Daten zu begangenen Straftaten im Einbruchsdiebstahl, das ist derzeit noch der Hauptanwendungsbereich, in dem wir uns dort bewegen, in dem eben Daten zu solchen Straftaten gesammelt und dann eben visualisiert werden. Nichts anderes. Und wie gesagt, nochmal, es geht hier darum, Kräfte sinnvoll intelligent einzusetzen, von denen wir nicht genug haben. Und das muss man immer im Hinterkopf haben. Das Ganze dient, ich habe es vorhin schon mal gesagt, zur Unterstützung im Ermittlungsbereich, im Erkenntnisbereich von kriminalgeografischen Schwerpunkten und dann eben einen sinnvollen Kräfteansatz zu machen. Das ist im Prinzip das ganze Geheimnis.
Herr Helterlein, so wie das klingt, spart das Geld, es spart Personal, es spart Ressourcen, es spart vor allen Dingen Zeit. Wie sehen Sie das?
Also welche Effekte das wirklich auch mittelfristig oder längerfristig auf Polizeiarbeit hat und welche Effekte das auf die Kriminalität, auf Kriminalitätsstatistik hat, das ist für Deutschland überhaupt nicht belegt und unklar, was daran liegt, dass das alles auch noch meistens in der Testphase ist. Das ist aber auch für die USA irgendwie völlig unklar, wo das schon seit einigen Jahren im Regelbetrieb eingesetzt wird. Also es gibt keine belastbaren Evaluationen, Auswertungen von solchen Einsätzen, die irgendwie zeigen, also weder, dass das wirklich Ressourcen spart in der Polizeiarbeit, noch, dass das jetzt irgendwie Kriminalität wirkungsvoll bekämpft. Woran ich nochmal anschließen möchte, auch mit Blick auf Deutschland, was sehr interessant ist natürlich, dass der Fokus in Deutschland sehr, sehr stark bis jetzt auf Einbruchsdiebstahl, Einbruchskriminalität liegt. Und das ist natürlich interessant, weil das hat 2 Gründe. Zum einen den, dass bei Einbruchskriminalität eben die Datenbasis und auch die Theorien existieren, mit denen man eben so eine Software anleiten und füttern kann, sodass das überhaupt erstmal technisch machbar ist. Im Vergleich dazu jetzt einen terroristischen Anschlag zu vorhersagen, würde gar nicht funktionieren mit so einer Software, weil es da einfach zu wenig Daten und bekannte Muster gibt, auf deren Grundlage man dann so einen Algorithmus anwenden könnte. Aber politisch ist es natürlich auch so einfach, dass Einbruchskriminalität in der Wahrnehmung einer bestimmten Schicht der Gesellschaft besonders ein Problem ist, nämlich der Mittelschicht oder der oberen Mittelschicht. Und da kann man sich natürlich fragen, warum ist gerade deren Unsicherheitsempfinden politisch so bedeutsam, dass jetzt der Fokus so sehr auf Einbruchskriminalität gelegt wird. Also mir ist zum Beispiel jetzt keine Prognosesoftware bekannt, die häusliche Gewalt prognostizieren soll. Und da kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Warum ist einfach der gesellschaftliche, polizeiliche Fokus so sehr auf Einbruchskriminalität? Und vor allem kommt man natürlich dann zu der Antwort, das ist politisch so gewollt.
Warum ist das so, Herr Beglow?
Zum einen muss man sagen, dass natürlich die Anzahl der Taten, die gemeldet werden, also die Dunkelziffer im Bereich des Einbruchsdiebstahls, sehr, sehr gering ist. Wir gehen also beim Einbruchsdiebstahl davon aus, dass wir in etwa 95-98% der Taten auch angezeigt bekommen. Und im Bereich der häuslichen Gewalt haben wir natürlich ein extrem hohes Dunkelfeld und diese Datenbanken beziehungsweise diese Software, die wir hier nutzen, die ist natürlich umso besser, je mehr ich natürlich das Hellfeld abbilden kann und dann auch mit dem Hellfeld arbeiten kann. Die häusliche Gewalt eignet sich nach derzeitigem Stand der Dinge in keinster Weise, um eine solche Software anzuwenden, weil wir eben, wie gesagt, ein hohes Dunkelfeld haben und die Taten eben auch nicht aufgrund von Gesetzmäßigkeiten passieren. Also wir haben da eine ganz andere Tatmotivation, die lässt sich weder mit kriminologischen noch mit sonst irgendwelchen Vorhersagetools bestimmen. Also insofern haben wir da Schwierigkeiten, in dem Bereich Predictive Policing Software einzusetzen, im Bereich der häuslichen Gewalt. Insofern sind wir da, was die Wirksamkeit angeht und den Forschungsstand, da muss ich Herrn Helterlein recht geben, da sind wir noch, sage ich mal, sehr, ja, beruhen unsere Erfahrungen eben nur auf Erfahrungen und nicht auf wissenschaftlich fundierten Auswertungen. Aber ich halte es für sinnvoll, deswegen nicht zu sagen, wir lassen das Ganze. Also die Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen und das tägliche Einsatzgeschäft zeigt, dass es sinnvoller ist, Kräfte dort einzusetzen, wo wir tatsächlich Taten haben, als dass wir unsere Kräfte irgendwo durch die Gegend schicken, die wir zur Verfügung haben, die wenigen, und sie mehr oder weniger planlos umherstreifen lassen.
Also diese Begrenztheit der Einsatzfelder, das ist ja nicht die einzige Kritik an den neuen Methoden, Herr Hieder, was in Amerika ja gängig ist und aber auch in Deutschland eben stattfindet, das ist, dass eben solche Hellfelder ausgemacht werden und dass dann die Polizei eben genau dort vermehrt kontrolliert und dann notgedrungen vielleicht auch andere Bereiche links liegen lässt. Und da sagen die Kritiker, Moment, Predictive Policing wird da letztlich zum digitalen Verstärker von Diskriminierung. Wie berechtigt ist diese Kritik?
Also, wenn ein Gebiet unter Alarm gestellt wird und die Polizei dort verschärft kontrolliert, dann kontrolliert sie die Passanten auch verschärft. Das ist einfach so. Und das ist das, was wir auch erfahren haben von der Polizeiarbeit in München. Ist ein Gebiet unter Alarm, gucken die Kollegen anders hin. Sonst würde es ja auch keinen Sinn machen.
Ja, sie gucken anders hin, aber sie dürfen deswegen nicht anders kontrollieren, als wenn sie diesen Brennpunkt nicht hätten. Also letztlich muss doch eine Rechtsgrundlage dafür da sein, muss vorhanden sein, die muss geprüft werden im Einzelfall, um eben eine Kontrolle durchzuführen. Man darf sich nicht darauf berufen, dass wir jetzt hier einen Brennpunkt erkannt haben durch den Einsatz einer Software.
Das ist aber was passiert, wenn der Polizeibeamte sagt, mir kommt das Verhalten verdächtig vor?
Er muss das im Einzelfall erklären können, was daran verdächtig war.
Ein guter Polizist kann das.
Naja, das ist, weiß ich nicht, ob ein guter Polizist das kann. Also ich denke mal, wir sind in unserem polizeilichen Tun sehr, Gott sei Dank, überprüfbar. Jede polizeiliche Maßnahme muss überprüfbar sein und muss eben auch entsprechend einer richterlichen Überprüfung standhalten. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass ein Kollege oder eine Kollegin als Begründung für eine Identitätsfeststellung oder eine Durchsuchung schreibt, dass wir oder heranzieht die Grundlage, dass wir eine Software eingesetzt haben, die belegen, dass dieses Objekt, dieses Gebiet jetzt in irgendwie in besonderen Kriminalitätsbrennpunkt darstellt und deswegen wahllos Menschen kontrolliert werden.
Ich würde gerne dazu noch was sagen. Und zwar, es gibt natürlich den rechtlich definierten Begriff des Kriminalitätsschwerpunktes auch, ja, der natürlich richterlich festgelegt werden muss. Aber wenn das passiert, und zwar das heißt, dass in einem bestimmten Bereich der Stadt die Kriminalitätsbelastung signifikant höher ist als in anderen Teilen der Stadt, jetzt mal runtergebrochen, dann führt das dazu, dass in diesem Gebiet eine Personenkontrolle durch die Polizei durchgeführt werden kann, allein schon deswegen, weil die Person sich dort aufhält.
Ja,
das ist dann die rechtliche Grundlage dafür.
Verrufenen oder gefährdeten Orte, die aber nicht deswegen zustande kommen, weil eine Predictive Policing Software jetzt in einem Fall sagt, da ist heute oder morgen ein Kriminalitätsschwerpunkt zu sehen.
Das ist richtig.
Haben wir in allen Großstädten, also in Frankfurt, wenn Sie das Frankfurter Bahnhofsgebiet nehmen, dann ist das eine Örtlichkeit, wo durchaus man dazu kommen kann, dass es nach dem Polizeigesetz des Landes Hessen möglich ist, dort Personenkontrollen durchzuführen. Aber das wird nicht der Fall sein, wenn wir aufgrund des Einsatzes der Software in den übrigen Bereichen des Stadtgebietes jetzt punktuell zeitlich möglicherweise begrenzt Schwerpunkte erkennen. Dann ist das nicht automatisch ein sogenannter gefährdeter oder verrufener Ort.
Stichwort nochmal zu den Programmen, zu der Computersoftware, die zum Einsatz kommen. Warum weiß eigentlich niemand genau, was drinsteckt, wo vielleicht Precops draufsteht? Die Behörden wissen nicht genau, wie sie unterstützt werden. Es gibt keine absolute Kontrollinstanz und die Hersteller sind auch nicht verpflichtet, die DNA der Programme offenzulegen. Nun heißt es von Seiten der Behörden ja immer, es werden nur sachbezogene und anonymisierte Daten ausgewertet, keine personenbezogenen Daten. Aber kann man da so sicher sein? Und warum sind so viele Fragen ungeklärt?
Naja, also in Hessen kann ich sagen, haben wir ein Programm entwickelt in Zusammenarbeit mit der Universität in Gießen, wo sehr genau man eben weiß, wie diese Algorithmen programmiert sind.
Aber da fängt es ja genau schon an, dass jedes Bundesland andere Programme verwendet.
Das ist ein anderes Problem. In Nordrhein-Westfalen, da können wir auch gerne drüber diskutieren, in Nordrhein-Westfalen ist das auch in Gemeinschaftsarbeit. Da sind auch Analysten, da sind auch Data Scientists eingesetzt worden. Man hat also eine sehr enge Abstimmung mit der Wissenschaftlichkeit und der polizeilichen Expertise durchgeführt. Also ich bin mir nicht so sicher, das mag bei dem System Precops anders sein, aber ich weiß auch zum Beispiel, dass in Berlin ein System entwickelt wurde, wo sehr genau die Kolleginnen und Kollegen wissen, wie die Algorithmen funktionieren. Also das ist, denke ich mal, nicht der Fall, dass wir hier in allen Teilen, in allen angewendeten Programmen nicht wissen, was diese Maschine macht. Das wissen wir sehr genau, weil wir natürlich der Maschine oder den Menschen, die das programmiert haben, gesagt haben, also es sind kriminalpolizeiliche, kriminologische, kriminalistische Erkenntnisse, die hier zusammengefasst werden, die durch EDV-Fachleute dann eben in ein Analysetool verarbeitet werden. Aber wir haben diesen Menschen natürlich gesagt, also in Hessen ist es in sehr enger Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen der Einbruchskommissariat, Kommissariate erfolgt die Abstimmung und die Programmierung dieser Datenbank. Insofern wissen wir schon sehr genau, wie dieses System funktioniert. Also ich jetzt nicht selbst, aber die Kollegen, die in der Entwicklung und auch in diesem Projekt tätig waren.
Ich glaube, man muss da nochmal unterscheiden, wer genau weiß, was dort passiert und wie diese Algorithmen funktionieren. Wie Sie ja richtig gesagt haben, ist es so, dass die Kollegen, die dort mit der Entwicklung und dem Test von solchen Systemen beauftragt sind auf Seiten der Polizei, die wissen natürlich schon einigermaßen gut, was dort passiert. Aber die Frage ist, wissen auch die Beamtinnen und Beamten, die auf Streife sind und vielleicht auf Grundlage von Softwareprognosen dann zu Ort XY geschickt werden mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsprognose, ob die wissen, wie die Prognose zustande gekommen ist. Und da würde ich mal stark davon ausgehen, in aller Regel wissen die das nicht genau.
Das ist Chefetagenwissen sozusagen.
Und da kann man sich natürlich fragen, wie wirkt sich das denn auf das Selbstverständnis und auf die konkreten Praktiken, auf die konkrete Polizeiarbeit solcher Beamtinnen und Beamtinnen aus, wenn die im Endeffekt auf Basis von einer Computeranalyse einen Einsatzbefehl bekommen.
Also das ist Hessen, die Frage an Herrn Peglow. Herr Peglow, wenn ich das gerade noch mal kurz konkretisieren darf. Also selbst die Entwickler von FreeCops sagen, Zitat, wir sehen Zusammenhänge, die wir nicht erklären können. Zitat Ende. Also was bedeutet es für das Selbstbild der Polizei, der einfachen Beamten, wenn nicht mehr Polizisten, sondern Computer Verdachtsmomente anzeigen, die die Polizei wiederum nicht genau nachvollziehen kann?
Also das Verständnis zum Einsatz dieser Technik ist absolut notwendig, um eben auch überzeugt von den polizeilichen Maßnahmen, die ich selbst durchzuführen habe, zu sein. Also ich weiß, dass in Nordrhein-Westfalen sehr umfangreich über die Funktionsweise und die Möglichkeiten von Scala diskutiert, beziehungsweise dass diese Möglichkeiten und Funktionalitäten auch deren Wirksamkeit sehr stark auch in die Fläche, in die Tiefe diskutiert wurden und auch erklärt wurden. In Hessen ist es genauso. Wir haben in Hessen eine Möglichkeit, dass jeder Kollegin, jeder Kollege sich darüber informieren kann, was heißt KLB operativ, wie sind die Funktionalitäten. Da werden Schulungsfilme angeboten im Intranet. Also wir sind da schon, was die interne Öffentlichkeitsarbeit, will ich es mal nennen, angeht, aus meiner Sicht sehr weit vorne. Ich muss ja natürlich Verständnis erzeugen für den Einsatz einer Technik in der kompletten polizeilichen Binnenstruktur, ist doch natürlich. Und ich glaube, dass das weiß, dass das auch getan wird. Also es gibt umfangreiche Möglichkeiten, sich darüber zu informieren. Dass man natürlich jetzt nicht bis in die feingliederige Programmierung dieses Programms reingehen kann, das, denke ich mal, ist auch nicht unbedingt das, was die Kolleginnen und Kollegen wollen. Sie wollen verstehen, was wird in diese Datenbank eingelesen oder was zieht sie sich aus dem Vorgangsbearbeitungssystem, welche Daten und wie werden diese Daten dann umgesetzt in eine Visualisierung dessen, was wir an Straftatenaufkommen haben. Und wie kann ich dann damit arbeiten? Das heißt, ich kann morgens im Grunde genommen mir sehr genaues Bild darüber verschaffen, wo in meinem Zuständigkeitsbereich in der letzten Nacht beziehungsweise auch die Tage davor Straftaten im Bereich des Einbruchsdiebstahls begangen wurden. Also das ist und weiß auch genau, wie diese Daten eingelesen worden sind, wenn ich mich dafür interessiere.
Morgen Nacht wirst du zum Täter. Lassen sich Verbrechen vorhersagen? Das ist die Frage heute im SWR2-Forum. Ja, große Unternehmen wie Google oder Facebook leben von den Daten ihrer Kunden, die sie erst absammeln und dann weiterverkaufen. Wohin weiß ja niemand. Aber sie verdienen damit Geld, sehr viel Geld. In den USA kaufen die Sicherheitsbehörden Daten in großem Stil ein und auch die Entwickler von einem eher harmlosen Programm wie PreCops, wir hatten das eben schon, sagen, der Hunger auf Daten wird nicht zu bremsen sein. Da werden Begehrlichkeiten entstehen, wenn die Technik da ist. Herr Heder, die Technik ist ja längst da, die Daten auch, nur der Datenschutz setzt hierzulande zumindest dem Technikeinsatz noch Grenzen. Wie lange noch?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin gestern auf einen Artikel gestoßen, hochinteressant, in der Süddeutschen Zeitung, der einfach mal gedacht hat, was passiert eigentlich, wenn populistische Regierungen in Deutschland ans Ruder kommen oder die AfD mit der CDU koaliert und plötzlich völlig neue Rechtsvorstellungen, auch neue Feindbilder in den öffentlichen Diskurs eingeführt werden. So, und dann sehen wir, die ganze Architektur existiert. Die ganze Infrastruktur zur Überwachung, zur Prognose, zur Steuerung der Gesellschaft über Big Data existiert. Und das Einzige, was uns zurzeit noch schützt, sind unsere wirklich liberalen Institutionen und der Datenschutz, so unvollkommen er manchmal auch sein mag, das existiert. Das ist in den USA völlig undenkbar. Also von daher, sitzen wir wirklich ein bisschen auf der Insel der Seligen und können nur hoffen und beten, dass uns das so erhalten bleibt. Sobald sie sich außerhalb von Europa bewegen, nach Osteuropa gehen, gehen sie nach Indien, China, ja, selbst England, wo Bürgerrechte systematisch eingeschränkt werden, durch genau den Einsatz dieser Technologie. Und das ist furchteinflößend.
Herr Pegelow, Sie werden mir das jetzt nicht sagen oder auch nicht sagen dürfen, aber die Frage trotzdem an Sie, wie groß ist die Verlockung, so in manchen Chefetagen der Sicherheitsbehörden, also unbegrenzt Daten auszuwerten, die wir ja alle tagtäglich und auch ganz freiwillig im Netz hinterlassen. Also ganz konkret, der Spiegel hat kürzlich einen ranghohen Polizeibeamten zitiert, der sinngemäß sagt, wir wollen irgendwann so viele Daten wie möglich speichern. Da unterscheiden wir uns auch gar nicht von Google und Amazon. Der Unterschied ist nur, dass der Staat kein Geld verdienen will, sondern wir ja langfristig Sicherheit gewährleisten wollen.
Schön, wenn dieser hohe Polizeikollege das so sieht.
Wäre
schön, wenn er dann auch die hierfür notwendigen Kolleginnen und Kollegen einstellt, die dann auch in der Lage sind, diese Daten, wenn wir sie denn hätten, auch auszuwerten. Mhm. Ich glaube, wir haben bei der Polizei in Deutschland keinen Bedarf oder sind nicht getragen von dem Gedanken, dass wir immer mehr Daten grenzenlos haben wollen, weil wir kommen mit den Daten, die wir derzeit haben, schon kaum zurecht, weil wir sie auswerten müssen. Also das Sammeln von Daten bei polizeilichen Ermittlungsverfahren heißt ja nicht oder beziehungsweise soll oder muss daran orientiert sein, zum einen, dass es rechtmäßig ist, zum anderen aber auch muss ich natürlich in so einem Ermittlungskomplex, den ich zu bearbeiten habe, auch das notwendige notwendigen Kräfteansatz haben, um diese Daten überhaupt zu verarbeiten, beziehungsweise auch erstmal lesbar zu machen. Also ich glaube, dass die deutsche Polizei nicht getragen ist von einer Sammelwut, sondern dass wir ganz im Gegenteil eher, sag ich mal, von dem Gedanken getragen sind, zielgerichtet Daten zu bekommen, dort, wo es rechtlich zulässig ist.
Und warum?
Da sind wir, glaube ich, noch ein Stück weit entfernt von dem, was eben meines Erachtens der Stand der Technik ist. Also wenn wir sehen, dass wir derzeit in weiten Teilen eben die Überwachung von Messenger-Diensten einfach nicht können, wir aber sehr wohl wissen, dass Straftäter diese Messenger-Dienste natürlich in dem Wissen, dass wir es nicht überwachen können, nutzen. Und dann ist es eben ein Zustand, der aus meiner Sicht vor dem Hintergrund der verschiedensten Bedrohungsszenarien schlicht und ergreifend nicht tragbar ist.
So, aber warum haben wir dann diese breite Diskussion über die Befugnisse von Sicherheitsbehörden, wie präventiv sie arbeiten dürfen? Die Bundesländer arbeiten an neuen Polizeigesetzen. Der Trend geht in Richtung immer früher, immer mehr heimliche Überwachung, präventiv, gewahrsam. Bayerns neues Polizeigesetz formuliert jetzt schon eine, Zitat, drohende Gefahr reicht für einen Polizeieinsatz aus. Da passiert was, da ist doch etwas in Bewegung, Herr Helterlein. Ja. Und Sie haben vor kurzem in einem Interview selbst gesagt, dass auch in Deutschland Computerprogramme mit personenbezogenen Daten gefüttert werden, etwa wenn es um die Identifikation möglicher terroristischer Gefährder geht. Wird da der Datenschutz nicht schon längst heimlich ausgehebelt?
An das Zitat kann ich mich gerade so nicht erinnern. Das ist aber
auf Ihrer Website.
Muss ich mir nochmal genau angucken. Mhm. Also zum Thema, warum es so diese Orientierung an immer weiter vorverlagerter und immer mehr präventiv orientierter Arbeit von Sicherheitsbehörden kommt, das ist definitiv ein allgemeiner Trend. Also da hat sich natürlich international durch den 11. September, durch die terroristischen Anschläge, was verschoben, was zunächst, sage ich mal, eher in global oder in der Arbeit von Geheimdiensten bei der Terrorismusbekämpfung Auswirkungen gehabt hat, nämlich die Idee, man kann nicht mehr nur reagieren, sondern man muss dieses Worst-Case-Szenario, dass das nochmal auftritt, verhindern, ja, und eben so früh wie möglich auch Maßnahmen ergreifen, die vielleicht auch im ersten Moment gar nicht auf wissenschaftlich belastbaren Überzeugungen basieren, sondern einfach nur auf einem Verdacht, ja, einfach vor der Maßgabe, man muss alles tun, um das zu verhindern.
Lassen sich Verbrechen vorhersagen? Das ist die Frage heute im SWR2-Forum. Ja, Herr Heder, jetzt reden wir natürlich sehr viel über Sicherheitsbehörden, aber vielleicht müssen wir dann auch doch unsere eigene Rolle mal hinterfragen, nicht? Als diejenigen, die den Hunger nach Daten tagtäglich ja ganz freiwillig bedienen. Die meisten schert es ja dann doch nicht, was mit ihren Daten passiert. Passt das zusammen mit der Forderung nach einem umfassenden Datenschutz beim Thema Sicherheit?
Wir schwitzen Daten aus. Egal, was wir tun. Wir schwitzen Daten aus und die verdunsten dann irgendwo in der Cloud. Und das ist dermaßen abstrakt, dass auch jeder Einzelne eigentlich gar nicht weiter darüber nachdenken kann, wie sollte das auch funktionieren. Und ein Leben außerhalb der digitalen Struktur ist überhaupt nicht mehr möglich. So von daher häufen sich diese Daten an und die Begehrlichkeiten häufen sich und die Zugriffe häufen sich. Und das ist etwas, was sie nicht mehr beenden können. Und ich glaube, die Diskussion muss sehr viel stärker in der Form geführt werden, dass wir am Beispiel Kriminalität feststellen, wir reden nicht mehr über die sozialen und gesellschaftlichen Ursachen von Kriminalität, sondern wir reden über Programme, um Kriminalität vorherzusagen. Was Sie in Chicago sehen, 2014, als wir angefangen haben zu drehen, waren 400 Leute auf der Liste. Von diesen 400 Leuten sind 4 Jahre später 85% tot. Daraufhin sagt die Polizei, seht ihr, unsere Methode funktioniert. Was natürlich nicht wahr ist, weil es ist ja kein Leben gerettet worden. Es ist ja auch kein Verbrechen an diesen 85% der Leute auf der Liste erfolgt, sondern man hat einfach nur gezählt, die sind tot. Heute ist diese Liste bei mittlerweile 8.500 Namen angekommen. Und die Basis, die Datenbasis, auf der diese neuen Listen entstehen, ist mittlerweile bei 1,5 Millionen Bürgern. Das heißt, dass die Möglichkeit der Überwachung und der Steuerung, die nimmt eben immer weiter zu. Und das ist einfach nur furchtbar.
Und Herr Helterlein, ist es für Sie ganz ausgeschlossen, dass es irgendwann auch zu amerikanischen Verhältnissen hierzulande kommen wird?
Also ausgeschlossen ist prinzipiell erstmal gar nichts.
Gar nichts. Ja.
Und dann kann man natürlich schon sehen, dass natürlich auch im Sicherheitsbereich, im Polizeibereich die USA gewissermaßen ein Stück weit Trendsetter immer wieder sind. Ja, und dass Entwicklungen, die man dort vielleicht zuerst beobachten kann, sich dann früher oder später, vielleicht auch in veränderter Form, in anderen Kontexten, dann auch in Europa oder spezifischer dann in Deutschland irgendwie durchsetzen. Ich meine, Predictive Policing, nur jetzt auch dieses raum- und zeitbezogene, wahrscheinlichkeitsaussagenbasierte Prognosen von Einbruchskriminalität, das sind auch Dinge, die in den USA zuerst entwickelt und eingesetzt wurden, sich jetzt hier so langsam erstmal in Test versuchen, aber sicherlich auch bald im Regelbetrieb immer mehr durchsetzen. Und wenn man dann eben auf solche Geschichten wie diese Chicago Heat List, das Profiling von einzelnen Personen hinsichtlich ihrer Risikobehaftetheit guckt, ich würde nicht ausschließen, dass das irgendwann vielleicht auch in gar nicht allzu ferner Zukunft in Deutschland zumindest mal überlegt wird oder getestet wird. Es gibt ja auch noch ganz andere Kontexte, wo zum Beispiel die Rückfallwahrscheinlichkeit von Strafverbrechern, die im Gefängnis sitzen, bestimmt wird. Das passiert in den USA schon auf Basis von Algorithmen, um zum Beispiel zu gucken, kriegen die jetzt eine Bewährungsstrafe oder nicht oder kommen die vorzeitig raus oder nicht. Ja, und das sind auch Dinge, die aus bestimmten Ursachen passieren, die es in Deutschland auch in ähnlicher Form gibt. Und ich glaube, ausschließen kann man gar nichts.
Und noch ein Hinweis auf diese Programme für Bewährungsauflagen und so weiter in den USA. Es gibt eine Untersuchung, die eindeutig beweist, dass diese Programme rassistisch sind. Das heißt, schwarze Straftäter werden sehr viel weniger begnadigt und kriegen sehr viel seltener Bewährung bei gleichen Taten wie Weiße. Das ist bewiesen. Und trotzdem arbeiten diese Programme immer weiter.
Herr Peglow, auch ganz kurz zum Schluss von Ihnen noch Ihre Einschätzung. Wird das Heranziehen von persönlichen Daten in der Kriminalitätsbekämpfung auch in deutschen Sicherheitsbehörden irgendwann zum Normalfall?
Also wir ziehen jetzt schon persönliche Daten heran, aber dann, wenn wir eben, wie gesagt, nochmal den Verdacht haben, wir haben Intensivtäterprogramme, die genau das machen, dass wir erkennen, dass wenige Straftäter sehr viele Straftaten begehen in unterschiedlichen Richtungen. Und dann setzen wir an und versuchen natürlich, über diese Menschen zu sammeln und versuchen das auch vor allen Dingen ermittlungsmäßig zu konzentrieren. Aber dann sind wir eben nicht im Bereich von Ahnen und Vermuten, sondern dann sind wir im Bereich, dass wir eben erkannte Straftäter, die rechtskräftig verurteilt wurden, versuchen, in den polizeilichen Fokus zu nehmen. Und dann sammeln wir auch Daten, wenn es rechtlich zulässig ist. Aber das ist, denke ich, auch eine Sache, die aus meiner Sicht absolut zielführend ist und die wir auch weiterverfolgen müssen. Ob wir in der Form, wie es in Amerika durchgeführt wird, das zukünftig machen werden, das muss man diskutieren. Ich halte das für gefährlich. Ich würde derzeit eben davon Abstand nehmen, weil ich der Meinung bin, dass das eben tatsächlich dazu führt, dass Menschen stigmatisiert werden. Also wir sind derzeit orientiert an Verdachtsgründen, an der Wahrscheinlichkeit, dass Straftaten begangen werden und vor allen Dingen an einem rechtsstaatlichen Vorgehen. Und das gibt es auch wenig Möglichkeiten, daran links und rechts des Weges zu gehen. Alles, was wir tun, muss in den Weiten, also bei Grundrechtseingriffen, auch im Bereich des Gefahrenabwehrrechts richterlich bestätigt werden. Die Polizei ist nicht in der Lage, in eigener Regie irgendwelche Grundrechtseingriffe wie eine Telefonüberwachung und dergleichen mehr, was auch teilweise behauptet wird, durchzuführen. Wir haben einen Richtervorbehalt, den beachten wir. Das heißt, wir haben mehrere Kontrollinstanzen eingezogen, die polizeiliches Arbeiten überprüft.
Morgen Nacht wirst du zum Täter. Lassen sich Verbrechen vorhersagen? Das war das Thema heute im SWR2-Forum mit Dr. Jens Helterlein, Soziologe an der Universität Freiburg, mit Dirk Peglow, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter in Frankfurt, und mit dem Filmemacher Matthias Heder, seine 90-Minuten-Dokumentation Pre-Crime über Die Chancen und Risiken von Predictive Policing ist noch bis Ende Oktober in der Arte Mediathek zu sehen. Herzlichen Dank in die Runde. Am Mikrofon war Gregor Papsch.